Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
In die Woche des Sonntags Estomihi, 50 Tage vor der Passion Christi, begleitet uns ein Bibelwort. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Amen. Wir hören Musik, die der Württembergische Kammerchor gestaltet und danken schon jetzt ganz herzlich dafür. Und auch wir singen miteinander. Die helle Sonne leuchtet jetzt herfür. Im Gesangbuch die Nummer 437. Der Chor singt die Strophen 1 und 3, die Gemeinde die Strophen 2 und 4. Wir beten im Wechsel Worte aus Psalm 31 und wir beten sie im Wechsel von vorgerückten Zeilen und eingerückten Zeilen. Die Gemeinde antwortet mit den eingerückten Zeilen.
Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden.
Errette dich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends.
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir hilfst.
Denn du bist mein Fels und meine Burg.
Und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen.
Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte.
Dass du mein Leben ansiehst und nimmst mich in deine Hand.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott.
Meine Zeit steht in deiner Hände.
Errette mich von der Hand meiner Feinde.
Und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht.
Thank you.
dein Friede ist höher. Höher als Macht und Hass und alles, was verletzt. Deine Liebe ist größer. Größer als Grenzen und Konflikte und alles, was trennt. Mit leiser Stimme und zaghaftem Herzen sage ich, meine Hoffnung ist unbeirrbar, meine Hoffnung auf deine Liebe. Diese Liebe soll in mir wohnen und in dem neben mir und in der hinter mir und allen vor mir. Soll wohnen in allen Menschen. Diese Liebe soll unsere Taten lenken. In der Stille bringen wir vor dich, was wir auf dem Herzen haben und beten miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Du Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Markus im Kapitel 8 und ich lese aus der Basisbibel die Verse 31 bis 38. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan! Hinter mich! Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt. In der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Wir singen nun das Lied 401 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Darf man Religion kritisieren? Aber ja, werden Sie sagen, wir, die in den Gottesdienst kommen, sind ja selbst alle miteinander kritische und aufgeklärte Menschen. Wir wissen, dass der Glaube Taten braucht und dass unser persönliches und politisches Handeln Folgen hat. Wir kritisieren uns selbst und unsere eigene Tradition in ihren Ausformungen, die allesamt nicht das erfüllen, was das Evangelium verkündet, nämlich radikale, bedingungslose, selbstlose Nachfolge, ohne Rücksicht auf Absicherung, Bequemlichkeit, Konvention, eigene Bedürfnisse. Wir üben Kritik an den alten Bibeltexten, die sich oft so schwer fassen lassen. Die kirchliche und die säkulare Presse ist voll mit Kritik an mangelnden sozialen Gewissen der Gläubigen, an den fehlenden gesellschaftlichen Konkretionen, an den bröckelnden Widerstandskraft der Kirche gegen den Zeitgeist, an der beschämenden Unglaubwürdigkeit und Unstimmigkeit zwischen Wort und Tat. Aber wie hart darf man Religion kritisieren? Die biblische Tradition ist ohne Kritik an Religion und religiöser Praxis nicht vorstellbar. Diese Kritik kommt aus dem Glauben. Gott liebt seine Geschöpfe und Schöpfung und findet sich um ihretwillen mit dem Unrecht auf der Erde nicht ab. Gott gibt die Hoffnung nicht auf und ringt um seine Menschen immer wieder. Ganze Prophetenbücher legen Zeugnis davon ab. Diese Kritik ist für etwas, für Gott. Diese Kritik ist für das Eigentliche, das Geliebte, das Gemeinsame. Sie wird in der Bibel bisweilen sehr scharf formuliert, weil sie im Namen Gottes soziale Gerechtigkeit, Frieden und Schutz der Schwachen fordert. Zum Bekenntnis zu dem einen Gott gehört, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb zeigt sich die Liebe zu Gott darin, wie es unter den Menschen zugeht. Wo die Liebe fehlt, fehlt Gott. Und der Prophet muss seine Stimme erheben. Der Prophet Amos hört Gott sagen: Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Der Prophet erträgt den Widerspruch zwischen den Gottesdiensten im Tempel und dem alltäglichen Handeln nicht. Er hört, Gott will nichts mehr wissen von dem, was Menschen ihm gegenüber als Liebesbezeugungen ausgeben und was einfach nicht zu dem passt, was sie sonst tun. Gott verweigert sich der religiösen Fassade. Falscher Gottesdienst vergisst die Armen. Er wird auf dem Rücken der Unterdrückten ausgetragen. Kein Opfer, kein Gesang gefällt Gott, solange diese auf Unterdrückung und Ausbeutung basieren. Und deshalb, so der Prophet, ist es, als hielte Gott sich die Augen zu, um die wertvollen Gaben auf dem Altar und in den Opferkästen nicht zu sehen. Als hielte er sich die Nase zu, um den Wohlgeruch der ihm dargebrachten Opfer nicht zu riechen. Als hielte er sich die Ohren zu, um Loblieder und Psalmen nicht zu hören. Der Prophet stellt seinen Zuhörern einen sich verschließenden, sich verweigernden Gott vor. So Gott denken, als einen, der nicht riechen, nicht sehen, nicht hören will. So Gott denken, als sei dieser ein zorniger, enttäuschter und getäuschter Liebhaber, der sich Betörungen und Beteuerungen zu entziehen versucht, indem er Augen, Nase, Ohren zuhält. Der radikale Amos und seine radikalen Nachfolgerinnen und Nachfolger sprechen solche Worte in Situationen hinein, in denen die Kritik am Tempel, an der Kathedrale, am Gottesdienst Folgen haben und unter Umständen lebensgefährlich sein konnte. Denn mit dem Tempel war die herrschende Klasse und ihre Macht verbunden. Lange war es so und mancherorts ist es so geblieben. Wer den Tempel, die Kathedrale, die Moschee beherrscht, herrscht über die Menschen. Das zeigt sich bis heute. Wo weltliche Macht religiöse Begründungen sucht und sich durch religiöse Fundamentalisten stärkt, ist nicht die Freiheit des Glaubens zu finden, sondern es herrscht der Terror und die Furcht vor der Macht der Religionsführer. Amos legt den fehlenden sozialen Gerechtigkeit den Maßstab an und protestiert. Glaube und gläubige Fassade fallen auseinander. Das ist gegen das biblische Gebot, ist gegen den Glauben, der zur Tat werden will und soll. Gebet und Gerechtigkeit gehören zusammen. Geben wir ein bisschen Fantasie und Farbe zu den radikalen Reden des Propheten dazu. Und stellen wir uns einen großen antiken Tempel vor, mit den prächtigsten Hölzern und kostbarsten Baumaterialien geschmückt, goldglänzend, mit festlich gekleideten Menschen in den Höfen und Hallen eines weiten Gottesdiensthauses, im Mittelpunkt der Tisch, der Altar, weit weg, außer Reichweite der Menschen. Wände aus Marmor, Säulen aus edlen Hölzern, nichts ist zu teuer für ein Gebäude, das Gottes Wohnung sein soll. So hat man später auch die Kathedralen gebaut. Sie Gotteshäuser, in denen sich der Reichtum und das Ansehen der Erbauer spiegeln. Orte, die Menschen aus ihrem kargen, einst noch werbelichtlosen Alltag entrückten, mit goldglänzenden Altarbildern, mächtigen Leuchtern, funkelnden Abendmahlskelchen. Stellen wir uns die Situation vor. Die Priester am Tempel von Bet-El im Königreich Israel zelebrieren den Gottesdienst. Der Tisch Gottes, weit weg von den Betenden. Die Lieder und Gebete, ein Klang von Ferne. Der Priester spricht die rituelle Formel, dass Gott das Opfer annehme, das ihm hier bereitet wird. Und da hinein schreit Amos, sein Nein. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag euch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ist nicht bekannt, ob sie ihn gleich festgenommen und hinausgeführt haben, aber Folgen hatte diese radikale Demonstration des Propheten Amos natürlich. Der Hohepriester Amasja am Tempel von Bet-El sorgte dafür, dass Amos auf königlichen Befehl hin des Landes verwiesen wurde. Die Begründung hieß, das Land kann seine Reden nicht länger ertragen. Ja, wer soll das aushalten? Wie kann eine Gesellschaft, eine religiöse Gemeinschaft mit solcher Kritik umgehen? Amos, ein selbsternannter Prophet, zieht im Land umher und hält den Mund nicht. Keiner hat nach seiner Meinung gefragt. Keiner kennt ihn. Er sagt von sich, er sei eigentlich Hirte und Bauer. Mit seinen Maulbeerfeigenbäumen und Schafen hatte er in seiner Heimat, dem Dorf Tekoa, im Nachbarland, im Königreich Juda, genug zu tun, bis ihn Gottes Auftrag trifft und er nicht anders kann als Sprachrohr sein. Sprachrohr dafür, dass man nicht von Gott reden kann, wo die Liebe gegenüber anderen Menschen und Geschöpfen fehlt. Der Prophet Amos begründet in seinen Reden Punkt für Punkt, warum er so denkt. Er beschreibt, und wir hören das mit offenen Ohren für unsere Zeit, in welcher schlimmen sozialen Schieflage sich das gesellschaftliche Miteinander befindet. Die Rechtsprechung ist bestechlich und übervorteilt die Schwächeren. Trotz des biblischen Verbotes, Land zu verkaufen, weil es als Gottes Erbbesitz gilt, geschieht es. Und so kommen die Armen in Schuldsklaverei. Sie verpfänden ihr Land und sich selbst gleich mit. Es gibt eine schamlose Verschwendung, einen tiefen Graben zwischen Reich und Arm. Er zerreißt die Gesellschaft. Amos empört sich darüber, wie ungerührt und unberührt die Oberschicht dennoch ihre Gottesdienste feiert. Als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Als könne man die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen trennen. Der Prophet Amos hatte Nachfolgerinnen und Nachfolger in der Geschichte der Kirche. Menschen, die aufschrien, wenn fromme Worte und wirkliches Tun der Kirche auseinanderfielen. Ich nenne ganz vielleicht Unbekannte. Petrus Waldes, der im 13. Jahrhundert die hemmungslose Prachtentfaltung der Kirche kritisierte und ihr das biblische Ideal des Gebens entgegenhielt und dafür heimatlos durch Europa zog. Die breite Spur der Waldensergemeinden in Europa lässt das heute noch erkennen. Oder Johann Hinrich Wichern und Charlotte Reilen hier aus Stuttgart, die am Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Diakonieeinrichtungen gründeten und forderten, dass die Kirche zu den Menschen, zu den Bedürftigen gehen müsse. Denken wir als Beispiel für ein paar Wochen wenigstens an unsere Vesperkirche. Oder vor 60 Jahren Ernst Lange, keiner wird ihn kennen, aber er hat in Einkaufszentren Ladenkirchen eingerichtet, weil er ganz nahe bei denen sein wollte, die den Weg in die Bürgerlichkeit der Kirche nicht fanden. Oder heute jemand wie, nennen wir sie Annie, die es als schwarze Frau geschafft hatte, Finanzexpertin zu werden und dann mit 40 Jahren ihren gut bezahlten Job an der Börse in New York aufgab, ihr Erspartes für eine Ausbildung als Juristin und Pfarrerin einsetzte, um heute in einer Beratungsstelle für schwarze Frauen in einer Gemeinde in New York zu arbeiten. Sie alle, Amos und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, werden zum Sprachrohr dafür, dass die Liebe Gottes sich nicht bestechen lässt von den Verführungsversuchen der Menschen, sondern dass diese Liebe Annäherungen braucht und Versuche, ihr entsprechen zu wollen, und seien sie auch noch so unvollkommen. Manche dieser prophetischen Menschen können einem zum Vorbild werden, andere nicht, weil sie im radikalen Gestus des Propheten unerreichbar sind, unzugänglich in ihrer Radikalität in einer komplizierten Welt mit ihren vielschichtigen Problemen und komplexen Fragen. Die Liste des Propheten Amos lässt sich mühelos in Kritik am Zustand unserer Gesellschaft heute übersetzen. Es gibt ebenso Vorteilnahme heute, Bestechung, einen scharfen Gegensatz zwischen Luxus und Armut. Wer keine guten Startvoraussetzungen hat, wird an den Rand gedrängt. Gerechtigkeit und Recht sind in einer Schieflage. Macht wird missbraucht. Autorität demütigt Menschen. Wo Demokratie gefährdet ist durch Parteien, die die Verachtung des anderen zum Programm machen. Feiert Kirche davon heute unberührt und ungerührt ihre Gottesdienste? Nein. Das Engagement für Gerechtigkeit und Solidarität kennzeichnet viele Gemeinden. Gott sei Dank setzen sich viele dafür ein, dass sich ändert, was ungerecht und unsozial ist. Christen lassen sich anrühren von dem, was sie sehen. Sie wollen, dass Beten und Tun zusammenpassen. Aber ist damit diese Kritik erledigt? Sicher nicht. Die Kritik des Propheten Amos muss immer wieder ins Heute übersetzt werden und seine Vision auch. Es wälze sich heran wie Wasser, das Recht, und Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Wer könnte dieses Strömen befehlen? Gott sei Dank entzieht sich das unserem Machbaren. Die Ströme von Recht und Gerechtigkeit fließen nicht aus uns heraus. Allenfalls fließt unser Tun mit ihnen. Als Christen sagen wir, in Jesus Christus verströmt sich die Liebe Gottes, verkörpert sich Gottes Gerechtigkeit, die zuallererst uns gerecht macht, uns zurechtbringt, uns aufrichtet und zum rechten Tun weist. Wir sollen uns durchströmen lassen von der Liebe Gottes, uns anrühren lassen von dieser Liebe, damit wir ihr nachgehen, ihr nachleben, nachspüren unter uns Menschen und in unserem Leben. Daraus wächst das Tun, das sich auf den Glauben beruft und vermutlich am Ende gar nicht viel anders aussieht als das Engagement anderer Menschen guten Willens, sich also nur in der Begründung unterscheiden mag. Und wenn uns das nicht gelingt, so radikal, so unbedingt, so bedürfnislos, wie wir uns das wünschen, dann, so fährt das Bekenntnis des Glaubens fort, die Liebe Gottes rettet uns, wenn wir nicht so handeln, wie wir könnten, wenn wir nicht so reden, wie wir müssten, wenn wir nicht so geben, wie man es von uns erwartet. Gott verströmt sich dennoch und seine Liebe zu uns, zu seinen Geschöpfen. Diese Liebe wird nicht fallen und nicht fehlen, so das biblische Zeugnis vom Propheten Amos bis zum Apostel Paulus. Wir Menschen sollen auf sie antworten und mitfließen in den Strömen von Recht und Gerechtigkeit durch Taten der Liebe. Es wälze sich heran wie Wasser das Recht und Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Ja, Gebet und Gerechtigkeit, Worte und Taten der Liebe gehören untrennbar zusammen. Wo das nicht so ist, brauchen wir Prophetinnen und Propheten, die uns das sagen, auch heute. Und wir brauchen Menschen, die mitfließen im Strom von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Schönheit, von Geben und Gutes tun, die auf die Liebe Gottes mit der Liebe zu seinen Geschöpfen antworten, mit den Kräften, die sie haben, die wir haben. Solange sie von Herzen kommen, sind sie groß genug. Amen. Wir hören nun gleich eine Komposition, die Prophetenworte leidenschaftlich vertont, von Ildebrando Pizzetti, einem italienischen Komponisten des letzten Jahrhunderts. Er vertont den Protest der biblischen Propheten. Wir beten.
Aus dir, Gott voller Liebe, schöpfen wir. Beschenke uns mit Kraft für unseren Alltag. Gib uns Geborgenheit. Wir danken dir für alles, was uns hilft und was uns tröstet. Öffne uns die Augen für die wunderbaren Momente in unserem Leben. Vertreibe die trüben Gedanken und die Angst, die uns lähmt. Schärfe unseren Blick für die, die an unserer Seite gehen. Mach unser Wollen und Können groß, damit wir helfen können, wo es Not tut. Lass uns tun, was wir glauben.
Hab Geduld mit uns, wenn wir Aufgaben ausweichen. Halte uns auf, wenn wir in die Irre gehen. Vergib uns, wenn wir deiner Botschaft von Liebe und Recht und Frieden im Weg stehen. Ach Gott, wir bitten, wehre Gewalt und Tod. Schaffe Frieden. Wirke Wunder. Schütze deine Kranken. Sei mit deinen Sterbenden. Tröste deine Traurigen. Bewahre deine Glücklichen. Wir sind in dir, in allem, was wir sind. Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht, wenn wir im Namen Jesu bitten.
Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Sünde. Denn dein Reich
Wir singen aus dem neuen Liederbuch die Nummer 217. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. 217.
Thank you.
Wir danken für die Kollekte am vergangenen Sonntag, die für die Diakonie Württemberg bestimmt war. Es waren 266,18 Euro. Ganz herzlichen Dank. Heute bitten wir mal wieder für unsere eigene Gemeinde, für die vielen Dinge, die nur möglich sind, dank ihrer zuverlässigen, großzügigen Unterstützung. Und ja, wir danken schon mal dafür. Dann, was die Veranstaltungen angeht, nächste Woche ist ja Ferienwoche, aber es wird sportlich. Herr Felsenstein lädt ein zum Mitlaufen. Er selber hat ja schon verschiedene Marathons im Namen der Hospitalkirche in Stuttgart gelaufen. Im Gemeindebrief wurde öfter darüber berichtet. Und jetzt sucht er Mitläufer, erstmal hier zu trainieren. Die nötigen Daten sind hier im Liturgieblatt zu finden. Und ich hoffe, er hat ordentlich Zulauf. Am kommenden Sonntag ist hier wieder Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und am Dienstag, dem 20. gibt es in der Reihe Vita Contemplativa eine Veranstaltung mit dem Titel Zen-Meditation in christlichem Kontext. Geht das? Und am Mittwoch gibt es nochmal aus den großen Texten der Bibel neu gelesen mit Pfarrer Eberhard Schwarz, Gott und Mensch bei Paulus, der Gott des Paulus.
Eine Einladung und ein Dank zum Schluss, eine sehr herzliche Einladung zum Kaffee nach der Kirche drüben im Foyer des Hospitalhofs. Wir haben mit so vielen Leuten gerechnet, kommen Sie gerne. Und tauschen Sie sich noch aus und vielleicht auch mit denen, die heute so wunderbar Musik gemacht haben. Dafür danken wir ganz herzlich dem Württembergischen Kammerchor unter der Leitung von Professor Arzmumi. Wir werden das nachher auch noch tun nach dem Schlussstück, nach dem Segen. Und nun singen wir gemeinsam eine Segensstrophe, die aus dem jüdischen Gebetbuch ist, bei allen Gottesdiensten gesprochen, gesungen wird eigentlich. Und wir denken dabei an alle Menschen in Israel, Palästina und in Gaza und bitten um Frieden. Wir stehen dazu auf. Mit dem Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.